Warum wir es zusätzlich noch machen, ist die Agilität und die Geschwindigkeit. Also wir können schneller reagieren und vor allem flexibler auf sich verändernde Marktgegebenheiten. Und das ist natürlich, wenn man nur Lieferant, in Anführungsstrichen nur Lieferant ist, eher schwierig. Da kriegt man es eher gefiltert, denn über seinen Handelspartner vielleicht zu spät mit. Und hier kriegen wir natürlich ein direktes Feedback von unseren Endverbrauchern, von unseren Kunden.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Andreas Stark, Head of Global E-Commerce von Stabilo. Moin Andreas, schön, dass du da bist.
Moin Flo, grüße dich.
Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich habe mal überlegt, woher eigentlich. Ich glaube, auf irgendeinem Kongress haben wir uns mal vor Jahren kennengelernt und dann warst du ja zwischenzeitlich ja auch irgendwie bei uns in Kiel. Wir haben so ein, zwei Projekte zusammen gemacht und irgendwie war der Austausch immer da, immer nett. Und dementsprechend durfte ich das so ein bisschen mit erleben. Das ist ja immer ganz, ganz interessant berichtet, was du eigentlich so tagtäglich bei Stabilo machst. Und darum stehst du schon ganz lange auf meiner Liste, weil ich glaube, das sollten viel mehr erfahren, weil du ja doch da irgendwie, finde ich, ein ganz recht großes Rad drehst und viele spannende Dinge zu berichten hast. Für alle, die dich aber noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ja, Name hast du ja schon gesagt, Andreas Stark, im zarten Alter von 47 angekommen, bin seit über 21 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Stabilo tätig und jetzt aktuell, wie du auch in der Anmoderation gesagt hast, als Head of Global E-Commerce verantwortlich für die globale Weiterentwicklung von Stabilo im Bereich E-Commerce mit dem zunächst Schwerpunkt auf das paneuropäische Geschäft sowie die Entwicklung des Thema D2C.
Mhm. Okay, magst du noch mal so ein bisschen erzählen, bevor wir da gleich tiefer einsteigen, weil gerade im D2C-Bereich habt ihr ja doch eine spannende Entwicklung hinter euch und auch eine spannende Entwicklung vor euch. Aber erzähl doch mal für alle, die die Marke Stabilo nicht kennen, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr? Weil als du mir das erzählt hast, ich kenne Stabilo irgendwo aus der Schreibware, aber das ist doch ein sehr großes, sehr erfolgreiches Unternehmen und es steckt doch irgendwie deutlich mehr dahinter, als ich anfangs so im Kopf hatte.
Hast du natürlich selbstverständlich recht. Die Schwan Stabilo Gruppe ist ein internationales Familienunternehmen. Das gliedert sich in drei Teilkonzerne auf. Zum einen Schwan Kosmetik, zum anderen Stabilo Schreibgeräte und der letztere Part Schwan Stabilo Outdoor. Ja, begonnen hat alles so circa 170 Jahre, ganz einfach mit einem einfachen Produkt, mit einem Stift, ganz klassische Striche auf Papier, so wie wir es heute noch kennen. Das Unternehmen hat sich aber natürlich auch in der Zeit weiterentwickelt bis heute. Und dann kam ein anderer Bereich hinzu, Schwan Kosmetik, den wahrscheinlich keiner so wirklich auf der Uhr hat. Hier zählen wir zu den marktführenden Unternehmen, wenn es um Kosmetikstifte geht. Also wenn man so will, um schöne Striche auf der Haut, insbesondere rund um Augen und Mund. Seit 1927, als wir den ersten Augenbrauenstift auf den Markt brachten, produzieren wir dekorative Kosmetik. Nicht unter dem eigenen Namen, sondern für viele bekannte Marken, die jeder draußen kennt. Der jüngste Bereich der Gruppe ist Schwan Stabilo Outdoor. Hier haben wir seit 2006 stetig Zuwachs. Angefangen hat es mit Deuter, gefolgt von Autobox. Und dann zu guter Letzt Meiersports und Gonzo. Hier dreht sich alles um hochwertige Ausrüstung für Abenteuer in der Natur oder beim Wandern oder Skifahren. Die Schwan Stabilo Gruppe steht für Innovation, vielseitige Produktneuheiten vom klassischen Schreibgerät über Kosmetik bis hin zur Outdoor-Ausrüstung. Ein spannendes Portfolio, das sich stetig weiterentwickelt.
Wahnsinn. Also ich muss da wirklich... wie sagen wir es, ganz, ganz tief durchatmen, dass ihr wirklich zu den weltweit größten Produzenten irgendwie von irgendwie auch Kosmetik gehört. Das ist ja dann doch näher beieinander, als man erstmal glaubt, oder als ich auf jeden Fall als Laie zuerst geglaubt habe, ne, dass man irgendwie grundsätzlich in der Lage ist, einen Strich auf Papier zu setzen, aber dass der Strich auf der Haut dann gar nicht mehr so weit weg ist. Und klar, mit dem Markennamen Stabilo verbindet man jetzt nicht unbedingt Kosmetik, aber dass das bei euch dann doch so ein riesen Geschäftsbereich ist, da sind mir die Dimensionen, ne, und die Schreibware ist ja schon riesig, erst so richtig klar geworden. Also sehr beeindruckend.
Ja, danke für das Kompliment, wobei wir ja nicht im Namen von Stabilo die Kosmetik machen, sondern dann eher für die namhaften Marken, die draußen so bei den Drogeristen, Kauf- und Warenhäusern zu Hause sind, für die produzieren wir das komplett, das Sortiment. Ja. Alles, was dekorative Kosmetik angeht.
Ja, beeindruckend. Und welche von diesen, du hast jetzt verschiedene Marken und Geschäftsbereiche genannt, welche verantwortest du mit? Also wo bist du Teil von?
Also ich bin nur in Anführungsstrichen im Bereich Stabilo zu Hause und da alles das, was sich da im Bereich E-Commerce passiert in der Zukunft, aber auch schon in der Vergangenheit. 2019 war ich ja schon in der Verantwortung für das Thema Europa Sales, aber jetzt gesamtheitlich auch das Thema D2C mit integriert. Also von daher ist es klassisch der Bereich Stabilo Schreibgeräte.
Ja, und auch auf Marktplätzen seid ihr schon länger unterwegs und du bewegst dich auch schon länger in der Szene, hast natürlich mal einen viel breiteren Verantwortungsbereich. Und bevor wir gleich auf das große Thema Marktplätze zu sprechen kommen, erzähl doch mal ein bisschen was über die Historie von Stabilo auf Marktplätzen. Wie lange macht ihr das? Wo macht ihr das überall, dass man da mal ein Gefühl für kriegt?
Die Historie von Stabilo im Bereich E-Commerce, fangen wir mal lieber da an, begann eigentlich mit der Reise von Amazon. Nachdem Amazon dann irgendwann entdeckt hat, man könnte auch Stifte verkaufen, sind wir, glaube ich, einer der ersten Marken oder gewesen, die im Bereich Schreibgeräte 2011 auf dem im Vendor-Geschäft angefangen haben und da das Geschäft aufgebaut haben. Und seitdem habe ich meine Erfahrung gesammelt im Bereich E-Commerce, klassisch im Bereich Vendor oder B2B, wie man es nennt. Und dann jetzt in der neuen Verantwortlichkeit ist es so, dass das Thema D2C mit dazugekommen ist. Wir machen aber D2C schon etwas länger. Wir haben einen eigenen Online-Shop, der dieses Jahr im Jubiläumsjahr befindet, im 10-jährigen Jubiläum. Hier haben wir vor 10 Jahren sind wir live gegangen mit unserem Online-Shop in Deutschland. Da waren wir auch einer der ersten in der Branche, zumindest in der Schreibgerätebranche, die einen eigenen Online-Shop gelauncht haben und somit auch die Produkte direkt an den Endverbraucher verkauft haben.
Ja, Wahnsinn.
Was das Thema Marktplatzgeschäft angeht, da ist es so, dass wir aktuell da noch in den Kinderschuhen stecken, muss man ganz, ganz offen sagen. Wir haben mit unserem Online-Shop dann angefangen, auf Marktplätzen zu verkaufen, da aber nur ein sehr geringeres Sortiment oder eingeschränktes Sortiment, wo wir quasi unsere exklusiven Produkte, die wir bereits im Online-Shop verkaufen, dann auch auf Marktplätzen verkaufen, wie zum Beispiel Kaufland.de oder Amazon.de. Und jetzt in der jüngsten Zeit haben wir unseren Online-Shop auch nach Österreich gebracht, weil das sprachlich sehr, sehr nahe liegt, aber prozesstechnisch doch eine größere Herausforderung gewesen ist. Von daher sind wir da wirklich noch in den Kinderschuhen, was das Thema Marktplatzgeschäft angeht.
Ja, und das Thema Vendor über Marktplätze, Amazon und Co., das macht ihr auch über Deutschland, Österreich und Co. hinaus? Oder seid ihr da?
Genau. Okay. Wir sind paneuropäisch aufgestellt. Wir haben in jedem Land ein eigenes Team, was sich um die Bearbeitung des Accounts Amazon Vendor kümmert. Und das betreiben wir, wie gesagt, schon seit 2011. Angefangen in UK, war das erste Land, was mit Amazon angefangen hat zu arbeiten. Dann kam gefolgt Deutschland, kurz danach kam Frankreich und dann Italien, Spanien. Wir sind gerade im Onboarding-Prozess mit Belgien. Irland wird jetzt kommen, scheint ja schon in der Presse bei Amazon, dass 2025 Irland geöffnet wird. Und in Polen sind wir auch dabei, den Vendor-Code aufzusetzen, alles im Jahr 2025.
Ja. Und habt ihr neben Amazon noch weitere Vendor-Beziehungen zu so klassischen Marktplätzen, sei es jetzt irgendwie ein Otto, ein Boll vielleicht oder andere? Oder auch vielleicht in den Staaten Richtung irgendwie Richtung Walmart und Co.?
Walmart, also Walmart, was ich da davor, der Boll.com, da haben wir natürlich eine Vendor-Beziehung aus den Niederlanden heraus, die den niederländischen und belgischen Markt bearbeiten. Mit Walmart haben wir keine Geschäftsbeziehung, keine direkte, weil wir haben in erster Linie eigene Niederlassungen in Europa, mit der Ausnahme von Asien, wo wir in China eine eigene Niederlassung haben. Und da ist es dann auch so, dass wir ganz klar dann die Agenturen dort vor Ort für das Geschäft verantwortlich sind. Und die haben sich in USA als Beispiel erstmal primär auf den Kunden Amazon fokussiert, weil das natürlich gewisse Restriktionen mit der Export von Ware gibt. Das dauert immer ein bisschen länger und das Thema Time to Market ist halt doch schon ein essentieller Bestandteil der Geschäftsbeziehung. Und deswegen sind wir in USA als erstes mit Amazon gestartet mit unserer Agentur, aber auch in anderen Ländern. Also wir sind in in den südamerikanischen Ländern wie mit Mercado Libre aktiv, aber nicht selber als Seller, sondern auch dort über Agenturen. Aber auch in Mexiko sind wir aktiv mit Amazon. Und in allen Ländern haben wir eine Geschäftsbeziehung mit Amazon, nicht in meinem direkten Vendor-Modell, sondern denn dort über Agenturen, die dort unsere Produkte distribuieren.
Ja, und bist du zufrieden gerade jetzt in den USA? Weil man hört ja, man kann ja grob über den Daumen peilen, dass alles so in den USA Faktor 10 ist. Was irgendwie Amazon angeht. Ich sehe das auch immer, wir haben ja für einige Unternehmen, wo wir auch DSP-Kampagnen schalten, wenn man hier in Deutschland vielleicht irgendwie mit einem Testbudget von irgendwie, sag mal, 15.000 im Monat loslegt, hat man in den USA gern mal irgendwie 150.000 pro Monat. Also wirklich ein erheblicher Unterschied. Genauso ja auch, wenn man sich dann irgendwie das Verkaufsvolumen anschaut. Und ihr seid jetzt ja sicher, so wie ich das verstanden hatte, irgendwie in Deutschland, Europa, irgendwo zu Hause, und der amerikanische Markt ist, was Amazon angeht, ja extrem groß. Bist du da heute zufrieden und sagst, Mensch, irgendwie, wir greifen uns da einen relevanten Anteil ab, ohne dass du jetzt konkrete Zahlen nennen musst? Oder sagst du, Mensch, da ist noch Luft nach oben und wir wollen das zukünftig auch noch stärker angehen?
Es kommt so ein Gassenhauer, ein guter Vertriebler ist niemals zufrieden. von daher, es könnte immer mehr sein. Ich denke, mit dem Potenzial, was wir haben, können wir gut leben. Ich denke, es ist immer mehr drin. Auch für die Zukunft, glaube ich, könnten wir mehr aus dem Marktplatz Amazon USA rausholen. Aber ich glaube, unter den gegebenen Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, holen wir das Bestmöglichste raus. Und klar, es geht immer mehr. Letztendlich ist es die Frage, wie gesund ist mehr in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Handelspartnern. Amazon jetzt mal als einen, aber es gibt natürlich auch andere Handelspartner. Wenn man zu groß in die Abhängigkeit hineinrutscht, ist natürlich mehr immer eine große Frage, wie gesund das ist. Und von daher sind wir mit dem aktuellen Portfolio, was unsere Agentur dort vor Ort für uns macht, zufrieden. Und wie gesagt, ein Euro mehr oder ein Dollar mehr oder $2 mehr im Umsatz, würden wir da nicht Nein sagen.
Ja, okay. Ja, ein Gastnachbar muss auch mal sein. Ich meine, du hast ja recht. Und unterm Strich, ne? Das macht ja nachher auch einen guten Vertriebler aus. So, jetzt hast du ja in den letzten Monaten, vielleicht kann man sogar Jahren sagen, ganz intensiv an einer Art D2C-Transformation gearbeitet. Und ich will, bevor wir da mal näher einsteigen, und darum soll es ja heute so ein Stück weit auch gehen, wie sich das auf die verschiedenen Bereiche bei euch intern auswirkt, gerne den Grund mal ein bisschen näher verstehen. Also was war der Grund für diese anstehende D2C-Transformation?
Ja, vielleicht fange ich mal ein bisschen allumfassender an. Vorab ist es so, dass das Thema D2C bei uns in der Unternehmensstrategie verankert wurde, um damit einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige Weiterentwicklung der Marke Stabilo zu leisten. Natürlich erstmal im ersten Scope, was das Thema Europa angeht, dann aber auch weitergedacht außerhalb von Europa in andere Länder, denn eventuell Asien. Das Thema Social Commerce ist in Asien ja schon ein großes Thema. Also wer in Asien Geschäfte betreiben will im Bereich Online, der kommt an TikTok nicht vorbei. Aktuell ist es so, dass TikTok mit seinem Shop-System gerade aktuell in UK live gegangen ist. Es sind weitere europäische Länder geplant. Und da ist die Frage, wie kriegen wir da natürlich auch den Connect hin? Und zusätzlich muss man sagen, wie du selber gesagt hast, ist es ein Projekt gewesen, das schon etwas länger läuft.
Ich glaube, fast ein Jahr oder ein bisschen länger. Und natürlich nur mit Unterstützung vieler Fachabteilungen und ihrer Expertinnen möglich war. An dieser Stelle möchte ich besonders meiner Kollegin Anja Robel danken, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Aber leider auch, so muss ich sagen, leider einem ehemaligen Kollegen, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmet, gilt mein Dank. Nicht zu vergessen, Nico von Dot Companion. Hier gilt mein großes Dankeschön auch an ihn, der uns über den gesamten Prozess begleitet hat und uns immer wieder auf den richtigen Weg zurückgeführt hat.
Da natürlich für uns elementar wichtig sind Themen gewesen, wie zum Beispiel, dass wir eine bessere Kontrolle über unsere Marke haben. Also gerade wenn wir unseren eigenen Online-Shop in Deutschland sehen, ist es unser Markenschaufenster, was wir nach außen geben. Da gibt es kaum solche Möglichkeiten draußen, das auf Marktplätzen oder im Vendor-Modell zu machen. Man kann sicherlich einen schönen zusätzlichen angereicherten A-Plus-Content oder A-Plus-Premium-Content im Seller-Modell machen. Aber letztendlich ist der eigene Online-Shop ja das Schaufenster der Marke. Und das wollen wir natürlich nicht nur als Web Reichweite in den anderen Ländern haben, sondern wollen dann natürlich auch aktiv drüber verkaufen. So, das sind die nächsten Schritte, dass wir dann auch unseren Online-Shop entsprechend ausrollen. War ein Teil der D2C-Strategie, dass das nicht nur auf Deutschland und Österreich limitiert ist, sondern dass wir da auch den anderen Länderorganisationen die Möglichkeit geben, aktiv die Marke zu verkaufen. Was natürlich dazu führt, dass wir einen direkten Kundenkontakt haben. Früher kannte man das, man hat die Ware an den Händler in dem Land X geschickt und danach hat er sich um den Verkauf, um die Beratung am Regal gekümmert. Das ist dann unser Job. Also wie kriegen wir da den besseren, intensiveren Kundenkontakt hin? Wie managen wir das in der Zukunft? Weil aktuell ist es in Deutschland und Österreich, kann man das nochmal abbilden, aber wenn das natürlich größer wird, welche Systeme benötigen wir? Das sind Fragen, die wir uns halt auch gestellt haben. Das Thema, warum wir es zusätzlich noch machen, ist die Agilität und die Geschwindigkeit. Also wir können schneller reagieren und vor allem flexibler auf sich verändernde Marktgegebenheiten. Und das ist natürlich, wenn man nur Lieferant, in Anführungsstrichen nur Lieferant ist, eher schwierig, da kriegt man es eher gefiltert, denn über seinen Handelspartner vielleicht zu spät mit. Und hier kriegen wir natürlich ein direktes Feedback von unseren Endverbrauchern, von unseren Kunden, die dann unsere Marke im Shop gekauft haben und vielleicht dann doch mal nicht ganz so zufrieden ist, was wir nicht hoffen. Und dann kriegen wir natürlich auch da eine direkte Rückkopplung, was natürlich eventuell, wenn man es im B2B betrachtet, eher vielleicht versandet oder gar nicht bei uns ankommt. Klar gibt es Social Media Kommentare, die man sehen kann. Letztendlich ist aber der direkte Kundenkontakt für uns ein entscheidendes Kriterium und wir können neue innovative Marketingstrategie fahren und direkt verknüpfen. Also das Thema Seamless Commerce als neues Schlagwort, so was jeder für sich so verortet ist, dass man halt einfach keinen Abbruch hat oder keine Wechsel der Welten mehr hat. Man kann direkt dort kaufen, wo man möchte. Und das ist für uns eine entscheidender Punkt gewesen, warum wir auch das Thema D2C weiter forcieren wollen. Ja, zusätzlich kam noch dazu, dass das Thema Know-how, Aufbau und Transfer ein essentieller Bestandteil ist. Aktuell ist es die Kompetenz im Headquarter gebündelt, aber wir wollen natürlich auch alle unsere Länderorganisationen befähigen, dieses Thema, was aus meiner Sicht oder aus Unternehmenssicht zusätzlich noch wirklich die Zukunft sein wird, wie wir hier uns unternehmensseitig besser aufstellen können und auch alle Leute befähigen, im Bereich D2C aktiv mitzuwirken.
Ja, ja, sehr spannend. Also ich finde es auch das Beispiel mit TikTok Shop, fand ich auch gut klar. Da irgendwie kann Marke irgendwie auch entstehen, da kann Marke kommunizieren, da kann Marke aber auch gekauft werden. Ne? Also sowohl selbst im Shop als in dem auch eine große Kooperation mit Amazon veröffentlicht. In UK sind sie ja schon der fünftgrößte, in Anführungsstrichen mal, Marktplatz und auch in Amerika sind die Prognosen ja für dieses Jahr ein Volumen von irgendwie 15 bis 20 Milliarden, also schon beeindruckend. Ne? Und da ist natürlich die Frage, wie weit kann man das irgendwie von Handelspartnern erwarten? Auch die anderen Punkte sind für mich sehr gut nachvollziehbar. Was mich nochmal interessiert, inwieweit hat das denn Auswirkungen auf eure Handelspartner und betrifft das auch euer ganzes Sortiment oder teilt ihr euer Sortiment jetzt auf, dass ihr sagt, einen bestimmten Teil macht ihr D2C, einen bestimmten Teil auch nicht, der läuft dann weiter über Handelspartner oder wie leistet ihr das auf?
Ja, nachdem wir eine B2B-Marke sind und groß geworden sind über den stationären Handel, sei es jetzt Drogeriemärkte, Lebensmitteleinzelhandelsmärkte, klassischer stationärer Facheinzelhandel, ist natürlich unser Sortiment fast überall verfügbar mit einer Markenbekanntheit von geschützten Markenbekanntheit von über 97%. Findet man uns fast überall da, wo wir sein wollen. Wir haben natürlich eine dezidierte Vertriebsstrategie, wo wir sein wollen und wo wir nicht sein wollen. Und na klar wird das eine große Herausforderung für die Zukunft werden, wie wir uns differenzieren können, weil eins ist klar, der Preis kann es nicht sein. Also das ist nicht unsere Intention, ein Preisdumping draußen zu betreiben, sondern wir müssen für uns unseren Weg finden. Klar werden wir erstmal mit dem Standardsortiment starten, aber für die Zukunft hin ist es sicherlich denkbar und ist es auch schon angedacht und auch in der Planung, dezidierte Pure-Online-Sortimente zu kreieren, die exklusiv nur online verkauft werden, um eine Differenzierung auch herzustellen. Und das ist natürlich langfristig. Das ist natürlich jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. Aber wir starten erstmal mit einem Standardsortiment. Wir haben natürlich da auch gewisse KPIs definiert, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Wann können wir auf Marktplätzen verkaufen? Welche Sortimentsbereiche können wir auf Marktplätzen verkaufen? Da gibt es eine klare Sortimentspolitik. Mhm. Und von daher werden wir da erstmal mit dem Standardsortiment starten. Was wir natürlich schon haben, ist exklusive Produkte, die wir bei uns im deutschen und österreichischen Online-Shop verkaufen oder verkauft haben. Als Beispiel hier zu nennen ist der Adventskalender, der uns in den letzten Jahren sehr, sehr viel Freude bereitet hat.
Ja, hier kombinieren wir unsere Produkte mit liebevoll gestalteten Extras, die die Vorweihnachtszeit für Kinder und Eltern noch bunter machen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn man einige Massenprodukte herstellt, dass so ein separates Produkt wie der Adventskalender nicht einfach durch die Organisation durchzuschieben. Aber jedes Jahr packen wir es an und machen die Verpackung, die Produkte, die wir reinpacken, noch viel, viel schöner und viel, viel bunter, damit wir Freude und Inspiration in die Adventszeit bringen. Eine sicherlich große Herausforderung für uns alle. Aber der Erfolg ist ein Zeichen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, um uns vor allem auch zu differenzieren gegenüber dem, was wir generell draußen auch am Markt haben. Weil das wird letztendlich unsere strategische Entscheidung für die Zukunft sein. Wie können wir uns hier besser vom Markt differenzieren und abheben, um auch einen Mehrwert für den Endverbraucher zu stiften.
Ja, Faszination, Adventskalender. Ich finde es wirklich beeindruckend. Ich gucke ja wirklich in viele Branchen rein. Sei es jetzt irgendwie Haustier, sei es irgendwie Sportnahrung, sei es Schreibwaren. Es ist unfassbar, wie insbesondere die Deutschen auf diese Adventskalender abfahren. Und auch ganz viele Marken merken dann, okay, die realisieren damit nachher dann Umsätze und auch Margen. Ja, das ist Wahnsinn. Seht ihr das nur in Deutschland, dass das so erfolgreich ist? Oder ist das Thema Adventskalender auch in anderen Ländern noch so erfolgreich?
Ja, es gibt noch ein Land, was auch das Thema Adventskalender ein bisschen hat. Das ist UK, aber alle anderen europäischen Länder sind eher zu vernachlässigen. Also das sind homöopathische Anfragen, die wir da bekommen. Aber da gebe ich dir voll und ganz recht. In erster Linie ist es die Dachregion, die mit Adventskalendern, glaube ich, groß geworden ist seit gefühlten Jahrhunderten. Ja. Aber wir haben das Ding gelauncht und es war wirklich, wir konnten es nicht glauben, was da wirklich drinsteckt an Musik. Und wir sind jetzt immer dabei, das weiterzuentwickeln, aber nicht nur den Adventskalender, weil das ist ja ein Hype, das ist Jahresende. Es gibt dann auch andere Produkte, die eventuell, sage ich mal, unterjährig besser verkauft werden können, weil ein Adventskalender im Sommer zu verkaufen oder im Frühjahr zu verkaufen, ist eher schwierig. Das ist wie mit Sommerreifen und Winterreifen. Von daher müssen wir natürlich schauen, wie wir den Online-Shop das ganze Jahr über hinweg mit Frequenz und exklusiven Artikeln betreiben können.
Ja. Ja, ich muss aber nicht schmunzeln, Faszination, Adventskalender. Gut, aber so sind wir Deutschen, offensichtlich. Mhm. Wir in der Dachregion. Herrlich. Gut, da haben wir ja über das Thema Sortiment haben wir gesprochen. Uns ist halt wichtig, jetzt hier für den Podcast, dass wir so verschiedene Bereiche einmal durchgehen. Du könntest wahrscheinlich über jedes Thema Tage referieren, weil ich weiß, wie intensiv das für dich war. Aber ich glaube, Sortiment haben wir jetzt einen ganz guten Blick drauf, wie ihr in der Vergangenheit und auch heute ein bisschen auch in die Zukunft darüber denkt. Und du hast ja mir erzählt, dass du so in der Breakout-Sessions mit den verschiedenen Abteilungen, die bei diesem Thema D2C mitwirken, hattest. Und wenn wir dann mal in das Thema Logistik eintauchen, dann gibt es da sicherlich auch im Projektrahmen D2C Veränderungen, wie ihr Sachen bisher gemacht habt, wie ihr das in Zukunft machen wollt. Wie ist das abgelaufen? Was ist so euer Takeaway?
Ja, also du sprichst da eigentlich mein Lieblingsthema in Logistik, weil das ist nachher für uns das Backbone, das Rückgrat des Erfolges am Ende des Tages, weil wenn die Logistik nicht funktioniert, wird am Ende des Tages der Endverbraucher es uns mit Nichtbestellung quittieren. Und wir haben Gott sei Dank schon Erfahrungen sammeln können. Wie ich ja eigentlich erwähnt habe, wir haben schon einen eigenen Online-Shop, wir haben schon eine D2C-Logistik, die Frage ist, wie skalierbar die für die Zukunft sein wird. Das ist das Thema, was wir in dem Deep Dive mit unseren Kollegen und Kolleginnen bei uns im Logistikzentrum besprochen haben. Wir haben natürlich externe Logistikunternehmen mit reingenommen, gebenchmarkt. Was ist da an zusätzlichen Themen, die auf uns zukommen? Wie können wir das Replenishment machen, wie schnell sind wir da, wo sind die verortet. Das ist natürlich das Positive, der Vorteil, wenn man das in der eigenen Logistik abbilden kann. Und das war damals, wo wir unseren Online-Shop live geschaltet haben, vor gut 10 Jahren, schon eine Herausforderung, aus einer B2B-Logistik eine D2C-Logistik zu bauen. Das war schon für die Kollegen und Kolleginnen, ja, gab es einige Kopfschmerzen, die da verbreitet worden sind, aber man hat die alle gelöst bekommen, nicht nur mit Schmerztabletten, sondern wirklich mit stabilen, robusten Prozessen, die implementiert worden sind. Und auf dieser Basis haben wir natürlich geguckt, okay, wir haben jetzt eine eigene D2C-Logistik, jetzt benchmarken wir das mal mit 4 Externen, was sind denn da die Pros und was sind die Cons, und haben dann natürlich eine Entscheidung jetzt getroffen, die wir glauben, die erstmal für den Start, wenn wir mit dem Thema D2C richtig anfangen, dass die erstmal robust und stabil läuft.
Mhm. Okay, was war so die Hauptänderung, die ihr jetzt da vorhin musstet? Weil ihr habt es im Online-Shop gelernt. So, jetzt wollt ihr zukünftig vielleicht auch auf Marktplätzen und so loslaufen. Ich habe es jetzt so verstanden, dass ihr sagt, okay, wir lösen das jetzt erstmal in-house, weil wir uns das zutrauen. Was war jetzt so im Rahmen der Strategieerarbeitung, unserem Mensch, irgendwie da haben wir einmal alle richtig geruckelt und haben da eine gute Lösung gefunden. Also gab es da irgendwie so ein Key-Problem, was gelöst werden musste?
Da gab es aufgrund der Erfahrung aus der D2C-Logistik jetzt, sag ich mal, in den Standardprozessen in der Logistik keinerlei Themen, die wir nicht vorab sehen können. Das Einzige, was wir uns sicherlich fragen werden, ist, wenn natürlich hochfrequentierte Phasen kommen, wie ich ja eingehend erwähnt hatte, haben wir aktuell ein sehr überschaubares Marktplatzgeschäft. Wir haben da die ein oder anderen Artikel live geschaltet, um einfach mal die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und von daher im Bereich der Logistik war es einfach nur so, gell, die Benchmarken der KPIs, was uns da wirklich für die Zukunft ein paar Gedanken uns oder Kopfzerbrechen schaffen wird, ist das Thema Frachten, mhm, weil wir natürlich mit unserem Sortiment natürlich nicht im Hochpreissegment, was den durchschnittlichen VK-Preis unserer Sortimente angeht, sondern eher im unteren durchschnittlichen Preispunkt unterwegs ist. Wie kriegen wir das wirtschaftlich von A nach B transportiert? Das hat natürlich auch was mit der Sortimentstrategie zu tun, die ich eingehend erwähnt hatte. So von den generell kritischen Themen war es einfach nur eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und sind wir in der Lage, bei Themen, wo bei Peak-Verkaufszeiten das Thema Skalierung innerhalb der Organisation, in der eigenen Logistik abzubilden. Und da ist man guter Dinge, dass man das hinbekommt. Und wir werden da natürlich unsere Kollegen und Kollegen in der Logistik challengen. Wir haben KPIs definiert, die natürlich A von den Marktplätzen vorgegeben werden, aber auch was das Thema Customer Feedback angeht, werden wir das natürlich mit einfließen lassen. Wir werden da immer wieder am Anfang monatliche Review drauf haben, aber dann sicherlich auch, wenn es wirklich knirscht, mal schauen, okay, welche Möglichkeiten bestehen denn halt, was muss man nachjustieren, weil wir eventuell mit den Orders vielleicht nicht gerechnet hätten, die dann am Anfang dann vielleicht gleich hoffentlich eintreffen.
Ja, spannende Challenge für die Organisation. Gut, jetzt haben wir das Thema Sortiment, Logistik und du hast es eben schon genannt, was ich ganz spannend finde, Thema Preise, ne? Weil wir haben bei euch natürlich die Situation, dass auch mal Produkte mit einem sehr geringen VK geordert werden können und dann geht die Rechnerei los mit, ob sich das Ganze lohnt mit Logistik und. Wie geht ihr das Thema Pricing im Bereich D2C mit eigener Logistik an? Sagt ihr, das wird schon oder habt ihr euch hingesetzt und berechnet, okay, was kann funktionieren und irgendwie schließen wir vielleicht sogar bestimmte Bereiche vom Sortiment aus, weil es sich nicht rechnet oder so? Wie seid ihr das Thema angegangen?
Sagte ich ja, dass wir sicherlich nicht das gesamte Sortiment am Anfang live schalten werden, sondern wir werden einen Mindest-VK, den wir definiert haben, wo wir eine Wirtschaftlichkeitsrechnung haben drüber laufen lassen, nehmen, der gesetzt ist. Es ist auch so, dass wir die Preise einheitlich in Europa haben werden. Das heißt auch, dass der einzigste Unterschied ist die Mehrwertsteuer. Auf Nettopreis runtergerechnet wird es überall der gleiche Preis sein. Also wir haben sogenannte Streetpreise bei uns definiert und zu diesen Streetpreisen zuzüglich der Mehrwertsteuer in den jeweiligen Ländern werden dann die Produkte entsprechend dem Endverbraucher angeboten. Und was das Thema Sortiment angeht, wie eingehend erwähnt, ist es so, dass natürlich ein einzelner Point 88 für VK 1 Euro, das kann sich, glaube ich, jeder mathematisch nachrechnen, nicht wirtschaftlich von A nach B transportiert werden kann. Es sei denn, man hängt den an der Brieftaube ran, aber da ist die Frage, ob die jemals ankommt. Und da ist es natürlich so, dass wir uns natürlich einen Preispunkt gesetzt haben, der minimal erreicht werden muss. Das muss natürlich auch, wenn man in Deals reingeht, wenn man eine Aktivität macht, sich überlegen, macht es Sinn, diesen Event mitzunehmen mit dem Sortiment. Also da haben wir ein einheitliches Kalkulationsschema, welches wir auf jeden Artikel drüberlegen und sagen, okay, was sind die Kosten, die entstehen, wenn wir dieses Produkt über Marktplatz A, B, C, D verkaufen oder direkt in unserem Online-Shop. In unserem Online-Shop ist es zum Beispiel so, dass wir Einzelstifte anbieten. Da ist es aber so, dass wir eine Freihausgrenze implementiert haben. Die werden dann natürlich meistens dann auch genutzt, um auf diese Freihausgrenze zu kommen. Werden dann Einzelstifte noch mit in den Shopping-Cart hinzugefügt, damit man dann am Ende des Tages Free Delivery bekommt. Und das sind so Mechanismen, wo wir auch Sortimente oder auch, sage ich mal, unterschiedliche Kanäle differenzieren. Also den Einzelstift wird es von uns nicht auf dem Marktplatz geben. Den wird es aber bei uns im Online-Shop geben, weil wir natürlich da über das Thema Mindestbestellwert so die ein oder anderen Stellschrauben haben, dieses Produkt dann noch zusätzlich mitzuverkaufen. Das ist unser USP von unserem Online-Shop, dass es dort Einzelstifte zu kaufen gibt. Die kann man sicherlich auch von anderen Marktplatzteilnehmern auf unterschiedlichen Marktplätzen bekommen, aber da steht natürlich ein Preis dahinter, wo jeder sagt, okay, da gehe ich doch lieber in den stationären Handel, da kriege ich es günstiger.
Ja, sehr nachvollziehbar. So, jetzt bringt ja so eine D2C-Transformation auch einige Änderungen in der Organisation mit sich. So, du sagst schon, euch gibt es seit über 170 Jahren. Ihr habt da gewachsene Strukturen, historisch gewachsene Strukturen, gerade auch mit gewachsenen Ländergesellschaften. Und jetzt haben wir ja gelernt in den letzten Jahren, Mensch, das Thema irgendwie D2C-Marktplätze, kann es sich auch lohnen, irgendwie Kompetenzzentren aufzubauen und die Aufgabe und die Verantwortung von Ländergesellschaften zu verändern. Erzähl mal, wie sich das Ganze bei euch auf die Organisation ausgewirkt hat.
Ja, in der Vergangenheit gab es bereits eine E-Commerce-Abteilung bei Stabilo. Die hat sich aber unter anderem hauptsächlich um die Weiterentwicklung unseres eigenen Online-Shops gekümmert, der ja in Deutschland, Österreich aktiv ist. Und mit der Einführung unserer Direct-to-Consumer-Strategie stellten wir uns natürlich die Frage, was ist denn das Zusammenhaltsmodell für die Zukunft für Stabilo und was ist das Richtige vor allem? Und da haben wir, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, kontrovers diskutiert, gehen wir den zentralen Ansatz, einen komplett dezentralen, oder wählen wir eine hybride Struktur, um uns am Markt zu positionieren. Weiter haben wir auch über das Thema Amazon-Vendor-Geschäft nachgedacht und haben schnell entschieden und auch festgestellt, es macht Sinn, das gesamtheitlich zu betrachten und nicht in den Silo D2C, Online-Shop-Marktplatz und Vendor-Modell separat. Und dafür haben wir uns ganz klar entschieden, dass wir das mit hineinpacken. Und nach der gesamten Betrachtung aller Pros und Cons, die in dieser Diskussion auf dem Tisch lagen, haben wir uns für einen hybriden Ansatz entschieden. Ja, warum hybriden Ansatz? Das ist eigentlich ganz einfach. Der hybride Ansatz hat eigentlich viele positive Begleiterscheinungen. Zum einen gibt es Themen, die zentralseitig entschieden werden, wie zum Beispiel, welche Software nutzen wir? Wie ist die logistische Herangehensweise an den Markt? Gerade wenn man kleinteilige Produkte wie Stifte zum Endverbraucher bringen kann, kann sich, glaube ich, jeder draußen vorstellen, dass das kein einfaches ist, das wirtschaftlich zu machen. Welche Sortimente machen wir? Das hatte ich ja eingehend schon mal mit dem Adventskalender gesagt, dass da exklusive Produkte oder Online-Only-Produkte entstehen werden. Aber letztendlich muss das Ganze ja natürlich auch operativ in den Ländern umgesetzt werden. Und das natürlich alles aus dem Headquarter zu steuern, wäre, glaube ich, eine Mammutaufgabe gewesen. Und wir haben aus der Erfahrung heraus gelernt bei uns in der Organisation, dass dezentrales Wissen elementar wichtig ist, um erfolgreich am Markt zu arbeiten. Und warum haben wir das Amazon-Geschäft mit hineingezogen in die Betrachtung? Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn wir als Seller zum Beispiel auf einem Amazon-Marktplatz unterwegs sind, ja, können wir uns nicht gegenseitig in den Wettbewerb machen, sondern wir sollen hier schon schauen, dass wir uns zum Beispiel auch bei On-Site-Retail-Marketing und sich gegenseitig bei den Ad-Spendings hochbieten, weil wenn dann alle auf das gleiche Keyword bieten, dann gewinnt am Ende des Tages nur eins und das ist Amazon-Advertising, wenn wir jetzt beim Kunden Amazon mal bleiben würden. Und das ist halt für uns ein elementares Thema gewesen. Wie kriegen wir da einen holistischen Ansatz hin, das Erfolgsmodell, was in den Ländern schon aktiv gewesen ist, noch weiter anzureichern. Und da haben wir uns dann halt, wie gesagt, für den hybriden Ansatz entschieden, um einfach da das Markt-Know-how mitzunehmen, um hier entsprechend das Bestmöglichste für die Marke Stabilo rauszuholen. Und ja, daraus wurde dann aus der klassischen alten E-Commerce-Abteilung, die ich eingehend erwähnt hatte mit dem Online-Shop, die Global E-Commerce-Abteilung gegründet, wo alle drei Bereiche zusammengefasst werden, das Thema Online-Shop, das Seller-Modell und aber auch das Thema Vendor-Modell.
Ja, wie macht ihr das im Bereich Marketing, so was irgendwie Advertising-Kampagnen angeht, was Content-Erstellung angeht? Weil ich glaube, die Entwicklung hin zu, wenn auch nur in Teilen zentral gesteuerten Elementen, ist eine, die viele Marken gehen. Ich glaube, das ist auch genau richtig. Also dieser hybride Ansatz am Ende des Tages. Und da ist immer spannend, wie die verschiedenen Teilbereiche aufgeteilt werden. Ne? Ganz im Bereich Marketing kenne ich von anderen Unternehmen auch die Handhabung, dass sie sagen, okay, das Thema Advertising wird halt zentral gesteuert aus dem Headquarter, wohingegen dann irgendwie die Content-Hoheit in den jeweiligen Ländern liegt. Wie teilt ihr den Bereich Marketing auf?
Muss man unterscheiden, also alles, was Performance-Marketing angeht, ist es so, dass das zentralseitig aktuell läuft. Da sind wir dann aber auch noch in der Findungsphase. Das werden wir dann Stück für Stück, wenn wir in andere Länder gehen, gerade was unseren Online-Shop angeht, uns überlegen, wie gehen wir denn vor, gehen wir es in die Länderverantwortlichkeit oder belassen wir es im Headquarter, weil Performance-Marketing kann man relativ zentralseitig steuern. Das ist möglich. Wenn es aber On-Site-Marketing ist, muss es lokal passieren. Also alles, was Retail-Marketing angeht, ist definitiv lokale Entscheidungshoheit. Wenn es um Social Media geht, ist es auch weiterhin lokal, weil da ist es natürlich ein Thema, wohin gehen die Anfragen, die Kommentare, wer beantwortet das etc. pp. Und wenn wir gesamtheitlich drauf schauen, wir werden im Jahr 2025 mit einer neuen Dachmarkenkampagne starten, die zentralseitig vorgegeben ist, aber die Implementierung wird lokal stattfinden. Also welche Kanäle nutzen wir, weil das Nutzungsverhalten in den europäischen Ländern teilweise doch unterschiedlich ist. Welche Zielgruppen spricht man an, zu welchem Zeitpunkt, ist ganz klar durchs Headquarter vorgegeben. Aber wie steuere ich denn aus den Kanälen und wie verbinde ich das vor allem mit On-Site-Marketing-Aktivitäten, sei es jetzt Sponsor-Brand-Ads oder Sponsor-Product-Ads, wenn es da Produkte gibt, die da vielleicht eine kleine untergeordnete Rolle spielen, die da immer in einer Dachmarkenkampagne bei uns mit dabei sind. Aber der Hauptfokus ist nicht das Produkt, sondern die Marke Stabilo, wo sicherlich das ein oder andere Produkt mal gezeigt wird. Und da kann man natürlich das ein oder andere auch draus ziehen, um Marketingaktivitäten lokal zu steuern, gerade um ja, Frequenzen auf Marktplätzen oder im eigenen Online-Shop voranzutreiben.
Ja, finde ich genau richtig. Das wird ja bei euch wahrscheinlich so eine Dachmarkenkampagne. Da wirst du wahrscheinlich mit euren Marketingverantwortlichen zusammensitzen. Und klar, da muss man natürlich mit den Ländergesellschaften auch sprechen. Okay, was haben wir eventuell nochmal für lokale Unterschiede? Also wir kennen das, wir machen häufig diese größeren DSP-Markenkampagnen. Das ist häufig auch irgendwie Product Launch, das ist aber auch häufig irgendwie Brand Awareness. Also viel irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie ja Bewusstsein für die Marke im Upper Funnel zu kreieren, dass dann eben Marketing da mit hinzukommt. Und dann sind diese Marktplätze in Teilen auch ganz passend, ne? Gerade jetzt irgendwie bei Amazon mit dem Prime Video, Twitch und Co. Und das kann dann aber immer nur ein Teil vom Marketing-Mix sein. Und dementsprechend kann es eben auch sein, dass in bestimmten Ländern immer noch andere Kanäle sehr ja sehr wichtig sind, um die Endkunden zu erreichen. Und dementsprechend muss man dann gucken, okay, inwieweit können Marktplätze in diesem Marketing-Mix auch stattfinden? Wo macht's Sinn? Wo macht's keinen Sinn? Weil es ja auch bei den Marktplätzen irgendwie Kanäle gibt oder Marktplätze gibt, die sich irgendwie für so eine Markenkampagne eignen. Als Beispiel jetzt irgendwie Amazon mit Prime Video und Co., aber es gibt auch irgendwie andere Plattformen, die halt eigentlich, oder andere Marktplätze, die halt einen rein Sales-Fokus haben, wie eBay zum Beispiel, wo man sich irgendwie fragen muss, okay, wie kann ich meine Marke da ernsthaft mit irgendwie Formaten darstellen, ne? Und das finde ich dann immer spannend, wenn dann irgendwie die vertriebliche Teilung einem Unternehmen sich dann mit der Marketingabteilung zusammensetzt und man gemeinsam schaut, wie kriegt man es hin und dann eben auch noch mit den verschiedenen Ländergesellschaften zu schauen, okay, was haben wir für lokale Präferenzen. Wie wurde denn diese, also jetzt mal wieder raus aus Marketing hin, irgendwie allgemein zur Organisationsstruktur und zusammen mit den verschiedenen Ländergesellschaften, wie wurde denn diese Änderung von den Ländergesellschaften aufgenommen? Haben die beide Arme zum Himmel geworfen und gesagt, okay, jetzt wird alles besser? Oder waren da auch erstmal irgendwie gewisse Widerstände, die ihr aus der Welt schaffen musstet?
Das ist eine sehr gute Frage, die du stellst. Also sagen wir mal so, sagen wir es politisch korrekt, es war jetzt kein Applaus, der uns entgegengekommen ist. Es ist natürlich wie bei jeder Veränderung innerhalb der eigenen Organisationseinheit, die teilweise nicht durch einen selbst bestimmt wird, geht jeder durch eine Veränderungskurve durch. Ist einfach klassisch so. Und von da gab es Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, ja, das ist der richtige Ansatz, das verstehen wir. Und da gab es natürlich auch erstmal Schock für den einen oder anderen, wo ich gesagt habe, okay, was bedeutet das eigentlich für mich, was bedeutet das für meine Länder-PNL, ganz offen gesprochen, Länder-PNL ist ein Thema, wo dann natürlich viele Kollegen und Kollegen sagen, okay, was bedeutet das, weil wir natürlich auch den Kunden Amazon auch rausgezogen haben, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich? Das ist natürlich immer der erste Schock, der kommt. Dann haben wir mehrere Q&A-Sessions mit den betroffenen Ländern gefahren und das Verständnis dann auch bekommen und auch die Zustimmung und gesagt, okay, das ist der richtige Ansatz, weil wir natürlich mit vielen Themen gerade im Vendor-Modell intensiv beschäftigt waren. Also ich glaube, das ist keine bahnbrechende Neuigkeit, das Thema Cross-Border, obwohl alles vereinheitlicht ist, bestellt Amazon trotzdem da, wo er meint, er müsste bestellen, was natürlich irgendwo in Länderorganisationen eine Überzeichnung der Performance vielleicht darstellt, die gar nicht oder eine Performance darstellt, die vielleicht gar nicht in dem Land vorhanden ist, sondern einfach nur glücklich gewesen ist, dass das Land zufällig die Bestellungen bekommen hat. Und wir haben es dann, und da haben wir halt einfach gesagt, okay, wenn wir das Thema gemeinschaftlich denken oder gesamtheitlich denken in Form von Marktplatzgeschäft, Online-Shop und müssen wir das Vendor-Modell mit reinnehmen. Und dann haben wir es einfach in einer Unit zusammengefasst, wie ich eingehend erwähnt hatte. Und natürlich war das erstmal ein Schock, dass man gesagt hat, okay, das Operative bleibt trotzdem in den Ländern, aber man hat erstmal die Umsätze nicht. Das ist natürlich für jeden Vertriebler irgendwie ein Thema, wenn du interne Statistik aufmachst und bei dir steht eine Null, wenn du nur für Amazon verantwortlich bist, weil der Umsatz denn nicht in der Länderorganisation mehr aufscheint, sondern halt in der globalen E-Commerce-Verantwortlichkeit drin steckt. Das ist natürlich eine Gewöhnungsphase gewesen. Das hat ein bisschen geruckelt, aber das hat sich jetzt wirklich eingegroovt und wir sind alle miteinander der Meinung, das ist die richtige und beste Entscheidung für das Unternehmen, weil man einfach dadurch freie Kapazitäten für was anderes schafft.
Ja, wie weit geht eure D2C-Strategie in die Zukunft? Ist das jetzt irgendwie ein 10-Jahres-Plan, den ihr gemacht habt, ein 5-Jahres-Plan, sicherlich mit Etappen? Aber über welchen Horizont habt ihr da geplant?
Also wir haben uns keinen Sprint vorgenommen, dass wir sagen, wir wollen das alles innerhalb von einem Jahr machen, weil das A nicht realistisch ist und B definitiv der falsche Weg gewesen wäre. Wir sind mit einem Marathon gestartet, der erstmal anfängt damit. Wir haben eine bestehende Middleware, die müssen wir erstmal so hinbringen, dass das auch skalierbar ist. Das Thema D2C ist ja auch eine Frage der Skalierbarkeit. Und das sind einfach solche Dinge mit dabei, die wir jetzt während den ganzen Breakout-Session festgestellt haben, wo wir Anpassungen vornehmen müssen. Und von daher werden wir erstmal im Jahr 1 das Thema Setup, ein robustes Setup schaffen für Deutschland, Österreich, werden dann einen sogenannten Hurdle-Check machen. Also was funktioniert gut, wenn es robust läuft, werden wir weitere Länder angehen. Wir haben geplant, pro Geschäftsjahr immer 5 Länder mindestens anzudocken. Wenn der Check pro Land, wenn wir neue 5 Länder ongeboardet haben, nach 5 Monaten, 6 Monaten auch stabil läuft, werden wir nicht bis zum nächsten Geschäftsjahr warten, werden dann immer wieder weitere Länder onboarden. Wir werden aber auch erstmal starten mit unseren eigenen Vertriebsniederlassungen, die wir haben. Das sind circa 11 in Europa. Also haben wir die nächsten 2 bis 3 Jahre erstmal was zu tun, um diese Stück für Stück in das Thema Online-Shop-Marktplatzgeschäft reinzubringen. Und dann werden wir schauen, wie wir das mit anderen Ländern machen, wo wir keine eigene Niederlassung in Europa haben, weil da arbeiten wir auch mit Agenturen. Das ist natürlich mit Vertriebsrechten immer so ein Thema. Das muss man sich dann genauer anschauen. Da muss man in die Diskussion einsteigen mit den Agenturen. Was ist sinnvoll? Kriegen wir das gemeinschaftlich gemanagt oder sollen wir das direkt machen? Das sind einfach solche Dinge, die wir dann halt zu gegebener Zeit mit den Verantwortlichen in den Agenturen, aber auch mit den Vertriebsverantwortlichen innerhalb der Stabilo-Organisation diskutieren müssen, was der richtige und der beste Ansatz für die Marke Stabilo ist am Ende des Tages.
Ja, Andi, Mensch, ich bin beeindruckt und ich kann mir nur vorstellen, was das für dich bedeutet hat in den letzten Monaten und Jahren. Und Das klingt erstmal jetzt alles so, als hat es absolut Hand und Fuß. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass ihr da bewusst in die richtige Richtung geht und die Hürden meistern werdet. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen und werde es mir auch nicht nehmen lassen, dich nochmal irgendwie in ein paar Monaten nochmal hier reinzusetzen in den Podcast, wenn du da Lust drauf hast. Und dich zu fragen, Mensch, wie läuft's eigentlich? Sind wir on track oder sind irgendwelche besonderen Challenges dazwischen gekommen, die wir erst aus dem Weg räumen mussten? Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Und schön, dass du dabei warst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und sicherlich, wir werden uns auf den einen oder anderen Kongress sicherlich mal sehen. Und da kann ich dir dann schon mal die ersten Insights geben, wie wir so gestartet sind. Und wenn es von Interesse ist, selbstverständlich gerne, können wir uns zu gegebener Zeit mal, wenn wir wirklich live gegangen sind in Deutschland, Österreich mit unserem Marktplatzgeschäft, gerne mal in einem weiteren Podcast dazu austauschen.
Ich freue mich drauf, Andreas. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Flo. Bis dann.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.